Also dann, ich versuche das mal ganz kurz zu machen und sage irgendwie sozusagen, was ich für einen wesentlichen Punkt halte. Das bezieht sich auch ein bisschen auf das, was Herr Wild gerade ausgeführt hat nochmal. Diese Gefahr, Sie haben es nochmal so genannt, die Gefahr der Verwässerung sozusagen des Forschungsbegriffs und bestimmter Praktiken, die dann unter diesem Containerbegriff forschendes Lernen subsumiert werden. Und ich gehöre zu den Leuten, die diese Gefahr schon ernst nehmen, sozusagen bei aller Sympathie und auch für das forschende Lernen und auch bei einer eher gering ausgeprägten Furcht vor sogenannten Containerbegriffen. Das sind viele wissenschaftliche Begriffe oder Bezeichnungen, sind solche Begriffe. Das gilt auch für den Handlungsbegriff oder so. Da kann man alles Mögliche drunter verstehen. Und wie bei anderen Begriffen kommt es auch bei dem forschenden Lernen dann eben darauf an, unterschiedliche Formen oder Varianten auch begrifflich zu differenzieren. Ich bin da ganz auf der Seite von Herrn Huber und von Gabi Reinmann, mit der wir ja auch enger zusammengearbeitet haben, die auf solchen Differenzierungen beharren. Das finde ich extrem wichtig. Und dann gibt es ja eben solche Bezeichnungen wie forschendes Lernen im engeren Sinne, forschungsnahes Lernen, forschungsbasiertes Lernen, forschungsähnliches Lernen. Das heißt, also solche terminologischen Differenzierungen sind unverzichtbar, meines Erachtens. Das heißt, wenn wir sozusagen deine Frage irgendwie, Sandra, aufgreifen wollte, ausführlicher, was wir jetzt hier nicht können, dann müssten wir über alle diese Varianten irgendwie sprechen und definitorische Merkmale sozusagen im Hinblick auf diesen Variantenreichtum bemühen. Anders, meines Erachtens, geht es irgendwie nicht. Sonst sozusagen subsumiert man in der Tat viel zu viel heterogene Konzepte und Praktiken unter diesem Containerbegriff irgendwie forschendes Lernen und läuft dann in der Tat in die sozusagen ja immer aufgespannten Fallen. Also dann hat eben Jürgen Mittelstraß recht, ja, wenn er sagt, bestimmte Formen sozusagen das von Tätigkeiten, die unter dem Begriff forschendes Lernen laufen, führten zu einer Verwässerung und Aufweichung des Wissenschafts- und Forschungsbegriffs irgendwie speziell. Das heißt, zu einer Niveauabsenkung. Und da hat er schon recht. Ich würde schon, und das ist auch, glaube ich, eine der wirklich großen Herausforderungen, dass man einem anspruchsvollen, ambitionierten Konzept irgendwie forschendes Lernen festhält, insbesondere wenn man damit tatsächlich diesen gesamten Zyklus des Forschungsprozesses adressiert, dann umso mehr, ja, an einem anspruchsvollen, sozusagen mit Forschung im engeren Sinne wissenschaftlicher Forschung eben konkurrenzfähigen Konzept. Das muss es dann irgendwie sein. Und das, sozusagen, da sollte man auch keine Angst haben, sozusagen so etwas in Universitäten, nicht in allen Hochschulen, aber in Universitäten, insbesondere solchen, die Ambitionen haben, irgendwie zu den Exzellenzuniversitäten zu gehören und da auch sozusagen entsprechender Nachwuchs irgendwie heranzubilden. Also man sollte da meines Erachtens sozusagen die Courage haben, auch sozusagen ein etwas elitärer angestrichenes, überambitioniertes Konzept forschendes Lernen abzugrenzen von anderen Varianten. Und das ist ebenso wichtig, Frau Freitag betont es ja immer, anderen Varianten, wo es um sozusagen forschungsnahes Lernen für alle geht, sozusagen. Also das ist meines Erachtens ist es kein sozusagen kein Widerspruch oder kein sich ausschließt, sind keine sich ausschließenden Prinzipien, sondern muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Also wirklich Forschung mit Exzellenzanspruch und mit wirklich sozusagen ambitioniertem Wissenschaftsanspruch in der Lehre verankern, wohl wissend, dass da nur einige mitkommen und einige auch wirklich Lernende im engeren Sinne sein können. Und dann sozusagen ein Programm, ein wirklich Mitmachprogramm irgendwie für alle, wo auch auf allen sozusagen Qualifikationsstufen in den unterschiedlichen Studiengängen, im Bachelor, im Master und auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Qualifikationen und Qualitäten und Kompetenzen von Studierenden wirklich passgenaue Angebote gemacht werden. Aber nochmal sozusagen, der Punkt ist Differenzierung unterschiedlicher Varianten irgendwie und Formate. Das ist extrem wichtig. Und dann innerhalb dieser einzelnen Varianten versuchen zu sagen, was man unter dieser Bezeichnung irgendwie versteht, welcher Aspekt die wissenschaftliche Kernkompetenz, nämlich Forschung, in diesen einzelnen Varianten in welcher Weise spielt.
Herr Straub hat im Grunde schon genau da angesetzt, wo ich jetzt nochmal weitermachen wollte, nämlich, dass man sich der Tatsache bewusst sein muss, wie wichtig das ist, heute den Studierenden Forschung nahezubringen, auch in einer Zeit, in der es um alternative Fakten geht, in der von Forschung entweder erwartet wird, dass sie alles kann und alles heilt, und dann wundert man sich, dass sie dynamisch ist, was ja ein Charakter von Forschung ist. Ja, aber das ist wichtig, dass das allen auch klar wird, genauso wie auch klar sein muss, dass es eben diese unterschiedlichen Formen gibt. Und ich glaube, in diesem von Ihnen schon genannten Slogan unserer Zukunftsvision, Forschung erfahren, erlernen, leben, steckt ja genau drin, dass es eine gewisse Varianz gibt und dass nicht jeder zum Forscher, nicht jede zur Forscherin werden wird, dass aber, wenn man an einer Universität ist, die Bekanntschaft mit Forschung und diese forschende Haltung, die ja nicht Forschung sofort ist, aber diese Haltung innezuhalten, sich zu fragen, sich auszutauschen und ein Problembewusstsein zu entwickeln, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man das entwickelt, stellt man auch immer wieder fest, dass plötzlich Studierende zu Forscherinnen und Forschern werden können, von denen man es erstmal nicht erwartet hat, weil die deutsche Universität natürlich eine ist, die ja lange Zeit ein sehr geschlossenes System gewesen ist und in der man also dann reproduziert hat, was auch erwartet wurde. Und insofern ist dieser Prozess des Heranführens an die Forschung, der Forschungsorientierung, Forschungsbasierung und so weiter ein ganz Wichtiges, um die Potenziale zu heben, in Studierenden Bereichen, von denen man das nicht sofort erwartet. Wir stellen ja immer wieder fest, dass das deutsche System leider weiter ein eher exklusives ist, obwohl wir ja jeden reinlassen. Aber es funktioniert eben nicht so. Und ich glaube, auch in dieser Hinsicht muss man sehen, dass forschendes Lernen sehr, sehr wichtig ist, genau in dieser Differenziertheit und Ausgewogenheit, wie Jürgen Schraub das beschrieben hat.
Danke. Herr Wirth hat sich gemeldet. Bitte.
Ich wollte nur eine Sache nochmal aufgreifen, die Jürgen Straub vorhin gesagt hatte, dass beim forschenden Lernen es ist essentiell wäre, dass man den kompletten Forschungsprozess immer mit bedenkt. Ich würde das ein bisschen vielleicht relativieren wollen. Natürlich muss man auf der einen Seite immer den kompletten Prozess im Auge haben, aber auch genau das ist womöglich das, was Studierende, wenn sie in den Lehrveranstaltungen zum forschenden Lernen sind, zum Teil auch überlasten kann. Mhm. Und auch wenn ich mir die InstaLease-Projekte selbst anschaue, da gibt es immer ganz bestimmte Schwerpunkte auf einzelne Schritte des Forschungsprozesses. Also wenn ich mir zum Beispiel die studentischen Zeitschriften anschaue, dann ist das ganz am Ende des Forschungsprozesses, wo es ums Publizieren geht, wo man da reingeht. Oder andere Forschungsprojekte, wie das Unvergessen-Projekt von Frau Kahl, wo ganz viel mit Datenerhebung und Interpretation gearbeitet wurde, wo da der Fokus drauf war. Also es gibt immer so Fokus auf einzelne Schritte des Forschens. Und das würde mich dann für mich dann trotzdem zum forschenden Lernen dazugehören, weil auch das am Ende, und da würde ich, glaube ich, den Bogen zu Frau Freitag auch hinspannen, dazu führt, dass die Studierenden hier bei uns verstehen, was ein forschender Ansatz ist, eine forschende Art und Weise zu denken und damit auch eine wissenschaftliche Art und Weise zu denken ist und dass man über diese Art und Weise Probleme auch im Alltag beispielsweise löst.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich würde auch gerne sozusagen die Exklusivität des forschenden Lernens für die Universität ein bisschen aufbrechen. Es gibt ganz, ganz viele Formate forschenden Lernens, die außerhalb von Universitäten laufen und die auch nicht nur an Studierende adressiert sind. Also wenn ich den ganzen Bereich von Citizen Science beispielsweise denke, wo Bürgerinnen und Bürger sich an Forschung beteiligen und genauso Forschung lernen, wie es unsere Studierenden machen in ihrer Freizeit, dann ist auch das aus meiner persönlichen Perspektive forschendes Lernen, aber halt mit einer ganz, ganz anderen Zielgruppe.